Wir sind in 2. Korinther, 2. Korinther Kapitel 6 und es geht weiter ab Vers 11. Und während die Bibeln ausgeteilt werden, mache ich nochmal kurz einen Rückblick, eine Einbettung, auch wenn es manchen vielleicht schon so in Ohren raushängt, über den 2. Korinther. Wo stehen wir im Ganzen? Paulus hat die Gemeinde in Korinth gegründet, das steht in Apostelgeschichte 18. Dann hat er den ersten Korintherbrief geschrieben und gewisse Probleme in der Gemeinde angesprochen. Danach haben wohl viele aus der Gemeinde in Korinth Paulus abgelehnt und Paulus macht einen Besuch und den nennt er einen Besuch in Betrübnis. Das steht in 2. Korinther 2, Vers 1. Ich habe mir aber vorgenommen, nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen. Das heißt, er ist davor mal in Betrübnis zu den Korinthern gekommen und das war nicht bei der Gründung. Also hat einen Besuch in Betrübnis gemacht. Und danach gab es mindestens noch einen weiteren Brief, also den 1,5. Korintherbrief, und der wird der Tränenbrief genannt. Das steht auch in 2. Korinther 2, ab Vers 4. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Also hat ihn auch nochmal geschrieben, das ist der sogenannte Tränenbrief, den haben wir in der Bibel nicht. Und dann kommt irgendwann eine Reaktion der Korinther und auf diese Reaktion reagiert Paulus wieder mit dem 2. Korintherbrief. Also etwas kompliziert, aber für den Text heute ist es, glaube ich, wichtig, das nochmal sich zu vergegenwärtigen, wie die Situation war. Also 2. Korinther, Kapitel 6, ab Vers 11. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther, unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Vergeltet uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasst es auch in euch weit werden. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Vater, ich danke dir für dein Wort, was du uns gegeben hast und du hast uns den 2. Korintherbrief gegeben und wir dürfen uns heute mit beschäftigen und bitte sprich du durch dein Wort. Schenk, dass es nicht leer zurückkommt, wie du es versprichst und ja, dass es in unserem Leben eine Spur hinterlässt, uns ja, neue Orientierung gibt und uns einfach in unserem Leben Auswirkungen hat. Amen. Mich berührt es immer, wenn ich das so lese, wie Paulus um die Korinther kämpft, wie viel Herzblut er da reinsteckt. Man spürt es ihm irgendwie förmlich ab, es zerreißt ihn fast in die eine und die andere Richtung. Und Paulus hat sicher auch andere Dinge in seinem Leben zu tun gehabt. Er hat sicher auch andere Pläne gehabt, aber er hat sich voll auf den Bau der Gemeinde konzentriert und vor allem die Korinther lagen ihm besonders am Herzen. Das war sein Herzensanliegen. Und wenn man sich den Kampf von Paulus anschaut, frage ich mich, wo kämpfe ich in ähnlicher Weise? Wo kämpfen wir? Wo haben wir solche Kämpfe? Vielleicht um Freunde, die vom Glauben abgekommen sind, die sich mal geschnuppert haben und weggekommen sind. Um Nachbarn vielleicht auch, vielleicht sogar Familienangehörige, um Eltern, um Kinder, vielleicht sogar der Ehepartner, um den man kämpft, oder auch die Gemeinde, um die man kämpft, um Geschwister im Glauben. Wo stehen wir in solchen Kämpfen? Und Paulus ist unglaublich emotional in diesem Kampf. Also er öffnet sein Herz in dem Text heute, er lässt die Korinther in sein Innerstes reinschauen. Wenn man es jetzt liest, Vers 11 bis 13, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther, unser Herz ist weit geworden, ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Vergeltet uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasse es auch in euch weit werden. Also unglaublich emotionale Ansprache. Und dann könnte man fast meinen, er hätte eine bipolare Störung. Ne? Also erst so schmeißt er ihnen sein Herz entgegen und dann kommt Vers 14, zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Was ist los? Schwankt er von einem Extrem ins andere. Einmal der Schmuseonkel und dann wieder der Giftzwerg, als der vielleicht ab und zu gesehen wurde. Was ist da los? Und ich glaube, man kann den Text knacken, wenn man sich die Bilder anschaut. Also Paulus hat eine extrem blumige Sprache an der Stelle, benutzt ganz viele Bilder. Fängt schon Vers 11 an, das haben wir schon ein paar Mal gelesen jetzt. Das Bild von der Weite, Gebundenheit. Dann in Vers 14 das Bild vom Joch, was ja sehr gerne auf Heirate keinen Ungläubigen angewendet wird. Aber eigentlich ist es hier nicht wirklich das Thema, Heirate keinen Ungläubigen, sondern es ist das Bild vom fremden Joch. Das heißt, zwei Dinge passen nicht zusammen. Man kann nicht zwei ungleiche Sachen zusammenpacken und denken, das funktioniert. Aber an der Stelle trotzdem die Warnung an die Unverheirateten. Ja, ist wirklich wichtig, sucht euch christliche Partner, denn das Bild stimmt. Wenn man als Christ hat man ein anderes Ziel, wie wenn man nicht gläubig ist. Und wenn man zwei verschiedene Ziele hat, wie will man gemeinsam auf dem Weg unterwegs sein? Ein Ziel wird man verpassen. Also ganz wichtig, bei der Partnersuche einen gläubigen Partner zu suchen. Das am Rande. Aber eigentlich das Bild, nicht zwei ungleiche Sachen an ein Gespann, an ein fremdes Joch versuchen zusammenzukriegen. Dann haben wir in Vers 14 noch einen Vergleich, der Vergleich von Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit. Und auch in Vers 14 das Bild von Licht und Finsternis. Vers 15 der Vergleich von Christus mit Belial. Belial ist ein Name, eine Bezeichnung für Satan. Und dann nochmal in Vers 15 der Vergleich von Gläubigen mit Ungläubigen. Und Vers 16 zum Schluss der Vergleich vom Tempel Gottes mit Götzenbildern. Also ich denke, Paulus hat keine bipolare Störung. Ich denke, er sagt von Vers 11 bis Vers 16 eigentlich das Gleiche. Nur immer wieder anders ausgedrückt. Alle Verse sagen, es passt nicht zusammen. Es passt nicht zusammen. Weite und Enge passt nicht zusammen. Licht und Finsternis passt nicht zusammen. Christus und Belial passen nicht zusammen. Die soll man nicht versuchen, zusammen zu kriegen auf irgendeine Weise. Und deshalb ist für mich die zentrale Aussage von dem Text der Vers 13, wo es heißt, vergeltet nun Gleiches. Also nicht das Rechts-Links, sondern Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasse es auch in euch wieder weit werden. Also kommt wieder rüber auf die weite Seite. Vergeltet uns nun Gleiches. Also er sagt, wenn es in euren Herzen eng bleibt, dann zieht ihr an einem fremden Joch, dann seid ihr gesetzlos, seid ihr in Finsternis, seid ihr bei Belial, seid ihr bei den Ungläubigen, seid ihr Götzenbilder. Und deshalb bleibt nicht da, sondern kommt wieder auf die Weite. Lasst es auch in euch wieder weit werden, zieht nicht an einem fremden Joch, seid gerecht, seid im Licht, seid bei Christus, seid Gläubige, seid der Tempel Gottes. Genau das sagt auch der Vers 16, denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Also die ganzen Bilder, die Paulus benutzt, rufen dazu auf, keine Kompromisse zu machen, sondern wieder auf die richtige Seite zu kommen, auf die Seite, wo Paulus steht und wo Christus ist. Und dann haben wir noch die letzten drei Verse, 16 bis 18, da zitiert Paulus viele Stellen aus dem Alten Testament. Wenn man sich das mal anschaut, in Vers 16 zitiert aus 3. Mose und aus Hesekiel, Vers 17 aus Jesaja und Hesekiel und dann Vers 18 sogar aus 2. Samuel, Jeremia, Jesaja und nochmal 2. Samuel. Schneider zusammen aus dem Alten Testament. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also Paulus zeigt, dass er Bibelkarate kann, einmal durchs Alte Testament Und er zeigt, dass das, was er davor gesagt hat, dieser Aufruf, sich abzusondern, dass es schon im Alten Testament verwurzelt ist. Dass die Leute Gottes immer dazu berufen waren, sich abzusondern, im Licht zu wandeln und nicht in der Dunkelheit, keine Gemeinschaft zu haben mit Belial, sondern die Seite zu wechseln. Und das Schöne, finde ich, an diesem Abschnitt aus dem Zusammenschnitt aus dem Alten Testament, dass es nicht eine Verbotsliste ist, ne? Mach das nicht, das nicht, das nicht, sondern es ist ein Appell drin, aber der ist eingebettet in Verheißungen Gottes. Es kommt am Anfang eine Verheißung: Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ein Zuspruch, und dann kommt der Aufruf: Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und dann kommt wieder eine Verheißung: Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also der Appell ist eingebettet in zwei Verheißungen. Ich denke, wir haben verstanden, was Paulus sagen wollte mit seinem Abschnitt heute. Vergeltet uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasse es auch in euch weit werden. Kommt wieder auf die richtige Seite, sondert euch ab von der Welt. Jetzt, was bedeutet das für uns? Sind wir uns bewusst, dass Konflikte, und es gab ja diesen Konflikt zwischen Paulus und den Korinthern, dass Konflikte, die nicht geklärt sind, so gravierende Auswirkungen haben, wie Paulus hier schreibt: Wenn ihr in diesem Streit bleibt, dann zieht ihr einem fremden Joch, seid ihr gesetzlos, seid ihr in Finsternis, seid ihr bei Belial, seid ihr bei den Ungläubigen, seid ihr Götzenbilder. Sind wir uns bewusst, dass Konflikte so gravierende Auswirkungen haben? In Hebräer 12, Vers 15 ermahnt uns der Schreiber vom Hebräerbrief: Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Dass eine bittere Wurzel dazu führt, dass jemand die Gnade versäumt. Was für eine gravierende Auswirkung von einer bitteren Wurzel. Also eins, was man daraus lernen kann, ist sicher, darauf zu achten: Streitereien, Bitterkeit ist kein Pappenstiel, nichts, wo man sagt, ach, da lassen wir ein bisschen Gras drüber wachsen, das wird schon wieder, sondern das hat gravierende Auswirkungen auf die Gemeinde. Und dann möchte ich noch eine zweite Anwendung ableiten, die ist ein bisschen gewagter. Wir haben ja in 8 Tagen Mitarbeiterstunde, und Martin hat es schon angedeutet, kein Geheimnis, dass es viele Bereiche gibt, wo wir Mitarbeiter brauchen, wo es auf wenige Schultern verteilt ist. Und ich möchte einen Bibelvers lesen, oder 2 Verse aus 1. Petrus 4, die Verse 10 bis 11. 1. Petrus 4, 10 und 11. Da heißt es: Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe. Also das biblische Prinzip ist, dass jeder dient und das mit allem Gott geehrt wird. Die Bibel benutzt für die Gemeinde an vielen Stellen das Bild des Leibes, und auch beim Leib ist wichtig, dass jedes Glied funktioniert. Niemand wird, wenn er seinen eigenen Leib anschaut, sagen: Ach, der kleine Finger, ob der jetzt mitmacht oder nicht mitmacht, ist egal. Wenn ich was anfasse, werde ich sofort merken, es ist nicht egal. Es ist wichtig. Und sogar der kleine Zeh ist wichtig. Wenn man mal was dran hat, kann man nicht mehr richtig laufen. Also es hat Auswirkungen auf den ganzen Leib, wenn ein Glied nicht mitmacht. Und deshalb ist die Aufforderung: jeder soll sich einbringen. Und deshalb nochmal herzliche Einladung, zur Mitarbeiterstunde zu kommen. 2.5., Martin hat es schon gesagt, 20 Uhr hier in der Gemeinde. Und sich vorher zu überlegen: Was möchte Gott von mir? Was hat Gott in mich hineingelegt? Was habe ich für Gaben, die ich einbringen kann? Und um jetzt konkret von Paulus zu lernen, der hat ja auch einen Appell gehabt und er hat diesen Appell eingebettet in zwei Verheißungen und das möchte ich jetzt auch tun, zwei Verheißungen zum Dienen. Die eine Verheißung haben wir schon gelesen, in 1. Petrus 4, Vers 11 haben wir gelesen, wenn wir das tun, dann verherrlichen wir Gott. Also wenn wir sich jeder sich einbringt mit seiner Gnadengabe, dann verherrlichen wir Gott. Und in 1. Samuel 2, Vers 30 heißt es, wer mich ehrt, den will auch ich wieder ehren. Also Gott sagt, wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Oder beim Gleichnis von den anvertrauten Talenten, bei Matthäus 25, Vers 21 heißt es, da spricht der Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Also wieder das Bild, wer mich ehrt, den will auch ich ehren. Du warst über wenig treu, ich will dir viel geben. Die Ehre kommt wieder zurück. Das ist eine Verheißung, mit unserem Dienst verehren wir Gott und Gott sagt, diese Ehre kommt wieder zurück. Eine wunderbare Verheißung. Und die zweite Verheißung, es gibt sicher noch viele mehr, aber ich möchte aus 2. Petrus 1, Verse 5 bis 7 lesen. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Also eine ganze Kette und die fängt an mit, setzt deshalb allen Eifer daran. Und dann geht die Kette los, eins zum anderen. Das erinnert mich so ein bisschen an das bekannte Zitat von achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Also diese Entwicklung, die stattfindet von dem, was ich tue, setzt allen Eifer daran und dann entwickelt sich was. Und bei Petrus steht am Ende die Liebe, die Bruderliebe wird zur Liebe. Also im Dienen, im Eifer entwickelt sich was. Und ja, am meisten entwickle ich mich eben selber. Möchtest du im Glauben vorankommen, im Glauben wachsen? Der Weg ist zu dienen. Wir haben die Verheißung, natürlich durchs Dienen dient man natürlich den anderen, aber die Verheißung, durchs Dienen wirst du dich auch selber entwickeln. Nochmal die beiden Verheißungen. Die Ehre, die wir Gott geben, sagt Gott, die kommt wieder zurück. Und durch das Dienen entwickeln wir uns selber. Ich denke, wer dient, und viele sind ja schon in Diensten, weiß das und merkt es auch. Am meisten habe ich selber profitiert. Ich bereite eine Predigt vor und am meisten profitiere ich selber davon. Also das kommt wieder auf einen zurück. Und mit diesen beiden Verheißungen nochmal die Einladung, sich zu überlegen, was kann ich einbringen in die Gemeinde, was ist meine Gabe und dann werde ich zur Mitarbeiterstunde zu kommen und es konkret einzubringen. Ich könnte das und das tun oder übernehmen. Komme ich zum Schluss. Ich habe meinen Mund euch gegenüber jetzt geöffnet. Mein Herz ist weit geworden. Vergeltet nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern. Lasst es auch in euch weit werden. Amen.